HR Info. Kultur.
Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Ein Blick in die heutige Museumslandschaft zeigt, die Museen in Deutschland sind dabei, sich zu digitalisieren und zu verändern. Sie präsentieren neue Vermittlungsformate, sie bieten neue Möglichkeiten der Teilnahme an, sei es durch Apps oder durch digitale Plattformen. Das Historische Museum Frankfurt hat für diese Arbeit der Vermittlung von Kultur in diesem Jahr den Zukunftsgutpreis der Commerzbank Stiftung erhalten. Jan Gerchow ist der Direktor dieses Museums.
Wir glauben nicht, dass das ganze Museum radikal teilhabend funktionieren kann, weil es doch viele Leute gibt, die wollen konsumieren. Die wollen nicht produzieren im Museum. Die wollen einfach sich da was angucken und das auf unterschiedliche Art und Weise genießen und wollen sich auch ein Stück weit verlassen auf die Expertise der Museumsmacher. Aber das ist nicht mehr die einzige Form, wie man heute Museum machen kann oder machen sollte. Und deshalb haben wir sozusagen unterschiedliche Formate, unterschiedliche Grade der Beteiligungsmöglichkeit.
Die Digitalisierung und die Beteiligung der Besucher in der Museumsarbeit sind zwei Themen in dieser Sendung. Wie funktionieren sie? Sind sie leicht oder schwierig umzusetzen? Und liegt darin insgesamt die Zukunft der Museen? Das sind einige Fragen, die wir mit Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums Frankfurt, klären wollen. Außerdem im Programm der Büchercheck. Heute der Roman Schnee in Amsterdam und der Kulturtipp. Wir schicken Sie in eine Ausstellung von Katie Noland. Die Kultursendung in HR Info. Jung, das ist jeder von uns mal gewesen oder ist es immer noch? Die einen können sich besser daran erinnern, für andere scheint das ewig her zu sein. Im Historischen Museum Frankfurt gibt es gleich zwei Ausstellungen, die sich mit dem Thema Jugend beschäftigen. Zum einen eine Ausstellung des Stadtlabors, Orte der Jugend, und zum anderen die Ausstellung 21, Erinnerungen ans Erwachsenwerden. Beide Ausstellungen läuten eine neue Zeit im Historischen Museum ein, die Zeit der Digitalisierung, die Zeit der Teilnahme. Anne-Kathrin Hochstratt.
Das dritte Stockwerk im Historischen Museum Frankfurt. Hier geht es bis April um Orte der Jugend und 21, Erinnerungen ans Erwachsenwerden. Links in der Ausstellung 21 sind mehrere Bildschirme mit Sitzplätzen aufgebaut. Hier laufen die Videos des Schweizer Künstlers Mats Staub. Er hat Hunderte von Menschen überall auf der Welt gefragt, wie ihr Leben war, als sie 21 waren. Herausgekommen sind sehr individuelle Geschichten, immer mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Trotzdem gibt es Ähnlichkeiten, erzählt Staub.
Es ist wirklich die Phase, wo man sich von seiner Herkunft, von dem, was die Eltern von einem erwarten, irgendwie zu lösen begonnen hat. Ich war jetzt vor kurzem erst im Kongo und fand das jetzt gar nicht so anders. Aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man reiche Eltern hat oder arme Eltern hat. Das ist dort ein Riesenunterschied und hier aber auch.
Die Besucher können sich die Geschichten, die sie interessieren, selbst aussuchen. Ganz egal, ob gleicher Jahrgang, andere Herkunft oder eigene Elterngeneration. Wollte man alle Videos durchsehen, wäre man 7 Tage beschäftigt, erzählt der Künstler. Und dabei gibt es ja noch eine andere Ausstellung. Die Kuratoren des Historischen Museums hätten sich von Mats Staubs Projekt inspirieren lassen, erzählt Susanne Gesser. Sie ist die Leiterin des sogenannten Stadtlabors im Museum, das die Ausstellung Orte der Jugend mitbetreut.
Wir haben damals schon gesagt, oh, am Ende wollen wir das hier zeigen, wenn alle Interviews zusammen sind. Und finden eben einmal die Erinnerungen von alten Leuten an ihren 21. Geburtstag oder ihr 21. Lebensjahr ganz interessant und wollten dem gegenüberstellen eben, was ist mit den Leuten, die jetzt jung sind oder die sich auch noch an ihr Jungsein erinnern. So ist eben die Idee entstanden, diese Kombination zu machen und zu zeigen.
Im rechten Teil des Stockwerks dominieren schwarze Stelen. In weißer Schrift werden die Besucher darauf direkt gefragt, wo hast du zum ersten Mal geküsst? Wo hast du dein erstes Geld verdient? Wo triffst du dich mit Freunden? Die Besucher können mit bunten Klebepunkten antworten, die zum Beispiel auf Stadtkarten geklebt werden. Eine große Wand fordert zum Kritzeln auf, so wie es auf vielen Schultoiletten aussieht. Das ist der Teil der Ausstellung, der noch entsteht. Mit jedem Tag wird sich das Bild hier ändern. Das sogenannte Stadtlabor setzt auf Beteiligung. Aber es gibt auch Stücke, die von Jugendlichen in der Stadt bereits vorher fertig gemacht wurden. In Videos, in Tönen, in Fotos zeigen Jugendliche aus Frankfurt ihre Stadt. Und nicht nur Jugendliche, berichtet Laura Hollingshaus. Sie hat die Ausstellung kuratiert.
Was auch ein sehr schöner Beitrag ist, ist zum Beispiel, in dem Kinder und Seniorinnen zusammengearbeitet haben als Interviewpartnerinnen und sich gegenseitig interviewt haben über ja, ihre Jugenderinnerungen und ihre Jugenderlebnisse. Und das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit gewesen.
Die Ausstellung macht nostalgisch, obwohl längst nicht alles rosig ist, was hier dargestellt wird. Beide Teile bringen die Besucher zum Nachdenken. Wie war meine Jugend?
Anne-Kathrin Hochstrat über zwei Ausstellungen im Historischen Museum Frankfurt. Orte der Jugend heißt die eine und 21 Erinnerungen ans Erwachsenwerden die andere. Beide Ausstellungen sind bis April zu sehen. Wenn wir heute über Digitalisierung von Museen oder der Teilnahme in der Museumsarbeit sprechen, dann geht es nicht nur um einen Internetauftritt oder das Mitmachen in Facebook oder Twitter. Digitalisierung oder Teilnahme im Museum, das heißt heute, die durch Social Media neu geschaffenen Kommunikationswege lassen keine autoritäre Wissensvermittlung durch eine Expertin oder den Experten mehr zu, sondern sie verlangen vielmehr nach einem stärker dialogorientierten Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern des Museums. Eine Einrichtung, die das seit einigen Jahren erfolgreich probiert, ist das Historische Museum Frankfurt. Dafür hat es auch in diesem Jahr den Zukunftsgutpreis der Commerzbank Stiftung bekommen. Jan Gerchow ist der Direktor des Historischen Museums in Frankfurt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die Ausstellung 21, Erinnerungen ans Erwachsenwerden und Orte der Jugend, stellvertretend für das stehen, was Museen in Zukunft leisten wollen oder leisten sollen, nämlich mit Hilfe der Digitalisierung oder der Teilnahme mehr Gruppen von Menschen ans Museum zu binden.
Die beiden Ausstellungen finden statt in unserem Stadtlabor. Und das ist der Ort, das Format des Historischen Museums, wo wir versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu denken und uns auch in besonderer Weise auf unser Gegenüber, auf die Stadtgesellschaft einzustellen. Und wir glauben, dass ja, vielleicht auch infolge der Digitalisierung und des Web 2.0, 3.0, 4.0, dass sich da die Wissensgesellschaft verändert hat. Und Museen sind Institutionen der Wissensgesellschaft, die vermitteln Wissen. Aber sie tun das nicht mehr frontal oder von oben herab, sondern im Grunde wird heute erwartet, dass man sich an der Produktion von Wissen auch beteiligen kann und dass die Einrichtungen, die das Wissen garantieren gewissermaßen, dass die auch offen dafür sind. Mhm. Und Wikipedia ist ja vielleicht das prominenteste Beispiel dafür, dass Wissen von jedermann, von jeder Frau generiert und auch publiziert werden kann und dass da auch eine interessanterweise gut funktionierende Kontrolle stattfindet, gegenseitig. Und das haben wir uns zum Vorbild genommen und haben uns gefragt, wie wir als Museum in dieser neuen Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts ankommen können. Wir, die wir eigentlich kuratieren, gewöhnt sind, dahin zu kommen, das zusammen mit Laien zu tun, Laien sozusagen Laienwissen zuzulassen und auch gemeinsam mit Laien zu entscheiden, mit Besuchern, mit Benutzern zu entscheiden, was wir überhaupt dort zeigen und wie wir das zeigen. Das ist ein echtes Wagnis gewesen. Und das versuchen wir immer wieder neu in diesem Stadtlabor zu realisieren.
Also eine der Ausstellungen, Erinnerung ans Erwachsenwerden, lebt ja auch davon, dass die Leute sich einbringen, also die Besucher selber genau. Ihre Erinnerungen einbringen. Wie läuft das?
Das läuft so, dass das Museum da draußen im Umfeld des Museums fragt, wollt ihr euch beteiligen an einem bestimmten Projekt oder wollt ihr uns helfen, ein Projekt zu generieren? Und dann führen wir Workshops durch, sammeln sozusagen Beiträge ein, koordinieren diese Beiträge und gestalten daraus in Zusammenarbeit mit wenigen oder auch ganz vielen Leuten, die sich interessieren und mitmachen, eine Ausstellung. Das Besondere an diesem Projekt 21 Erinnerungen ans Erwachsenwerden ist, dass es ein künstlerisches Projekt ist. Das hat nicht das Museum generiert, sondern ein Künstler, der Berner Dramaturg Mats Staub. Der hat aber im Grunde sehr ähnlich gearbeitet. Der hat nämlich seine Ausstellung mit Hilfe von 160 Einzelpersonen überhaupt nur machen können. Er hat die Beiträge von 160 Einzelpersonen gesammelt. Personen verschiedenen Alters, die sich alle an den Moment erinnern, in dem sie 21 wurden. Mhm. Das heißt, es ist in dem Sinne eine partizipative Ausstellung, die nur entstehen kann, weil ganz viele Einzelne sich daran dann beteiligen.
Also eine teilnehmende Ausstellung. Aber das Historische Museum, sind das punktuelle Ansätze oder ist das, sagen wir mal, ein genereller Ansatz, dass Sie mehr Teilnahme der Besucher oder der theoretischen Besucher wollen?
Es ist beides. Wir üben das vor allen Dingen und probieren das aus in diesem Format Stadtlabor oder auf dieser großen Fläche, die wir Frankfurt jetzt nennen. Da versuchen wir das konsequent zu tun, grundsätzlich. Aber wir haben natürlich auch versucht, in den anderen Tätigkeiten des Museums, in unseren Veranstaltungen, in den klassischen Ausstellungen, auch in unseren Dauerausstellungen immer wieder Momente zu schaffen, wo wir das rückkoppeln, was wir tun, mit unserem Publikum, mit unserem Gegenüber. Wir glauben nicht, dass das ganze Museum radikal teilhabend funktionieren kann, weil es doch viele Leute gibt, die wollen konsumieren, die wollen nicht produzieren im Museum. Die wollen einfach sich da was angucken und das auf unterschiedliche Art und Weise genießen und wollen sich auch ein Stück weit verlassen auf die Expertise der Museumsmacher. Aber das ist nicht mehr die einzige Form, wie man heute Museum machen kann oder machen sollte, glauben wir. Und deshalb haben wir sozusagen unterschiedliche Formate, unterschiedliche Grade der Beteiligungsmöglichkeit.
Aber Sie haben auch andere Plattformen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel die Bibliothek der Generationen ein. Was ist das genau?
Ja, das ist ein offenes Archiv. Ist auch wieder ein künstlerisches Projekt als Ausgangspunkt. Die Künstlerin, Hamburger Konzeptkünstlerin Sigrid Sigurdsson hat im Jahr 2000 im Rahmen einer Wechselausstellung, das Gedächtnis der Kunst, die wir damals in der Schirn veranstaltet haben, war das eine Plattform, ein Regal eigentlich geschaffen, ein Möbel, in das Kassetten und Bücher eingebracht werden können. Und zwar von Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Erinnerungen an die Stadt Frankfurt, an ihr Leben in der Stadt Frankfurt dort niederlegen können. Es ist ein kleines alternatives Stadtarchiv geworden, kann man sagen, wo höchst unterschiedliche Beiträge, Erinnerungen, Materialien, Dokumente, Filme, Fotos, also eine Sammlung, die partizipativ, die teilhabend entstanden ist, für jedermann im Museum zu benutzen ist.
Von all dem, was Sie jetzt beschreiben, kann ich davon ausgehen, dass das Museum auch kooperieren muss mit sozialen Organisationen vor Ort in den Stadtvierteln in Frankfurt? Also das heißt, müssen Sie sich öffnen, um so eine Arbeit zu machen?
Ja, das ist ganz entscheidend. Wenn man so arbeiten will, muss man mit Gruppierungen, Initiativen, Vereinigungen, die es vor Ort natürlich schon gibt, zusammenarbeiten. Und das sind auch oft Menschen, die sich in solchen Gruppierungen engagieren, die mitmachen bei unseren Projekten. Das heißt, wir erreichen aber auch, wenn wir jetzt meinetwegen wie bei der Ausstellung Orte der Jugend, wenn wir da mit 30 Partizipienten zusammenarbeiten, 30 Teilnehmer. Menschen, die tatsächlich teilnehmen an dem Projekt und an den Workshops teilnehmen, dann erreichen wir ein Vielfaches, weil viele von denen sind bereits vernetzt, haben ihre Projekte in den Stadtteilen und wir sind mittlerweile, weil wir ja Stadtlabore im 8. Jahr jetzt machen, sind wir auch als Museum sehr gut vernetzt und können auf dieser Struktur aufbauen.
Nicht selten stellt sich ja die Frage, ist mit der Online-Stellung von Ausstellungen oder digitalen Sammlungen der Museumsbesuch möglicherweise obsolet geworden? Wie würden Sie, Jan Gerchow, von Ihren Erfahrungen im Historischen Museum Frankfurt ausgehend diese Frage beantworten?
Das glauben wir nicht. Also das ist jetzt auch die erste konsequent digitale Ausstellung, die wir machen, Orte der Jugend. Die ist sozusagen, was die digitalen Beiträge angeht, ja komplett im Internet verfügbar. Das machen wir sonst in der Form nicht, aber sie hat ja einen besonderen Raum und der Raum bietet noch wesentlich, also im Museum hat diese Ausstellung einen besonders gestalteten Raum. Ich kann dort andere Leute treffen, das kann ich im Internet so jedenfalls nicht. Und ich kann dort auch viele Dinge tun, die ich im Internet nicht tun kann. Ich werde auch befragt, ich kann meine Meinung abgeben zu bestimmten Fragen. Ich sehe die Antworten der anderen. Ich kann beitragen zu großen Kommentarwänden. Ich kann mich dort auf einer analogen Karte verorten. Also ich kann viele Dinge tun, die ich dann doch im Internet nicht so tun kann.
Ist das Historische Museum Frankfurt in der Hinsicht durch diesen Ansatz der Teilnahme, spielt das Museum da eine Vorreiterrolle in Hessen? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass ja nicht alle Museen solche Ansätze haben.
Ja, wir haben uns in Hessen auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in Deutschland sind wir da ja mit ganz vorne. Wir haben uns orientiert an englischen, niederländischen, skandinavischen Museen. Da ist das Prinzip des Outreach, der Teilhabe, ist schon viel länger dort etabliertes Ziel, wo sich Museen dran orientieren. Bestimmte englische Stadtmuseen sind für uns ganz wichtig gewesen bei unserer Neukonzeption. Wir haben im Grunde versucht, diese Ansätze fortzuentwickeln und ja, sind in Deutschland jedenfalls eines der wenigen Museen, was das versucht, konsequent zu machen.
Jan Gerchow war das, Direktor des Historischen Museums in Frankfurt. Wir sprachen über neue Ansätze der Museumsarbeit und wie das Historische Museum Frankfurt diese Aufgabe umsetzt. Herr Gerchow, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank.
Ein Einkaufswagen, Razzierblenden, die US-Flagge, Cowboy-Sattel oder Waffenhalter. All das sind Objekte, die für die US-Künstlerin Katie Noland die USA symbolisieren. Das Museum für moderne Kunst in Frankfurt zeigt einige der Arbeiten von Katie Noland. Der Kulturtipp in HR Info Kultur. Heute von Beate Kempfert, Leiterin der Opel Villen in Rüsselsheim.
HR Info Kulturtipp.
Das Museum für moderne Kunst, muss man sagen, ist eine Sensation. Die neue Direktorin Susanne Pfeffer hat es geschafft, wirklich das Haus strahlen zu lassen. Es ist weiß, weißer denn je, kommt es einem vor. Es hat aber auch eine andere Atmosphäre. Das liegt vielleicht auch an der monographischen Einzelausstellung von Katie Noland. Das ist wirklich bemerkenswert. Also Katie Noland kennen wir als stetiger MMK-Besucher durch einzelne Assemblagen. Das heißt, sie kombiniert immer Gegenstände wie Pistolenhalter oder auch Handschellen, Pferdesättel zu Wandobjekten, Reliefen oder eben auch Bodenarbeiten. Aber Susanne Pfeffer hat ihr eine gesamte Einzelausstellung eingeräumt. Das ist die erste Einzelausstellung der amerikanischen Künstlerin seit 20 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der jungen Kollegin geglückt. Und die Ausstellung ist wirklich sehenswert, weil sie in die verschiedensten Bereiche dieser Künstlerin einführt, die natürlich mit Schrecken auch zu tun haben, mit der US-amerikanischen Wirklichkeit, aber auch in der Kombination mit uns bekannten Positionen, wie zum Beispiel Joseph Beuys oder Andy Warhol, auch wieder ganz neue Facetten aufruft.
Beate Kempfert schickt uns in die Ausstellung Katie Noland im MMK Frankfurt. Die Ausstellung mit Arbeiten der US-Künstlerin ist bis März kommenden Jahres zu sehen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Bernard McLeverty ist ein irischer Autor, der 1942 in Belfast geboren wurde, aber seit etlichen Jahren in Schottland lebt. Für den Roman Schnee in Amsterdam, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, wurde er sogar mit dem Irish Book Award ausgezeichnet. In Schnee in Amsterdam scheint Bernard McLeverty viel auf seine Lebenserfahrungen als 76-Jähriger zurückgeblickt zu haben. Der Roman beschreibt ein Ehepaar, das seit 40 Jahren verheiratet ist. Das Ehepaar liebt sich noch und beide Partner ertragen die kleinen Fehler des jeweils anderen mit einer gewissen Toleranz. Aber die Reise nach Amsterdam offenbart eine ernste Beziehungskrise der beiden. Frank Statzner stellt den Roman Schnee in Amsterdam vor.
HR Info. Der Büchercheck.
Die Reise nach Amsterdam ist ein Weihnachtsgeschenk von Stella an Jerry. Beide stammen aus Nordirland, leben aber seit Jahrzehnten in Schottland. Sie war Lehrerin, er Architekt und Dozent an der Uni. Auf den ersten Blick ist es ein romantischer Trip eines innigen Paares. Sie halten sich auf der Straße an der Hand, küssen sich im Aufzug, schlafen miteinander. Sie machen Besichtigungen, gehen essen, Kaffee trinken, genießen das winterliche Amsterdam. Vertraulichkeiten und Rituale einer langjährigen Beziehung. Aber unter der Hochglanzoberfläche lauern Risse und Abgründe.
Worum es geht.
Die gemeinsamen Jahre können nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier zwei Individuen unterwegs sind. Jetzt, im Alter, werden die Momente der Distanz und der Heimlichkeiten überdeutlich. Stella ist katholisch, tief religiös. Als sie schwanger war, wurde sie in Nordirland durch einen Heckenschützen schwer verletzt. In diesem Moment zwischen Leben und Tod, auf der Straße mit durchschossenem Bauch, gab sie das Gelübde, ihr Leben Gott zu weihen, wenn er ihr Kind rette. Sie und ihr Sohn überlebten. Nun will sie ihr Gelübde einlösen und in Amsterdam in einer klosterähnlichen Frauengemeinschaft leben. Jerry ahnt davon nichts. Er meint, alle Religionen sollten Museum sein. Sein Leben dreht sich inzwischen um den Whisky, ohne kann er nicht, versucht es aber zu verstecken. So wie der Schnee auf Amsterdam niederrieselt, steuert das Paar stetig auf den klärenden Moment zu. Stella eröffnet das Ringen um Gemeinsamkeit oder Trennung.
Ich bin müde. Ich bin des Lebens müde, so wie wir es führen.
Was meinst du damit?
Es gibt wichtige Fragen, die eine Antwort bedürfen. Wie können wir am besten unser Leben leben? Wie können wir ein gutes Leben leben?
J.
Jerry zog langsam die Schultern hoch. Gottesfürchtig. Ich möchte ein gottesfürchtigeres Leben führen. Und wie willst du das anstellen? Wenn du findest, wonach du suchst? Wo stehe ich dann? Wo wir? An verschiedenen Orten.
Am Ende sitzen sie fest am Amsterdamer Flughafen. Der Schnee hat den Verkehr lahmgelegt. Jerry ist nach einem Trunkenheitssturz äußerlich gezeichnet und schläft seinen Rausch aus. Stella sitzt weinend auf dem Klo, denn ihre Zukunftshoffnung hat sich als Illusion entpuppt. Am nächsten Morgen reden sie wieder miteinander, konfrontieren sich mit Wahrheiten, suchen ihre Zukunft. Wie fragte sich Stella noch, was ist Liebe anderes als ein lebenslanges Gespräch?
Wie es geschrieben ist.
McLaverty erzählt chronologisch mit Rückblenden, mal aus Stellas, mal aus Jerrys Perspektive. So ergibt sich in vielen Details sukzessive ein Bild von der engen Vernetzung dieses Paares. Sprachlich ist McLaverty ein Meister der Einfachheit. Er beschreibt die Seelendramen ohne viel Tamtam, direkt, eher registrierend. Aber gerade durch diese Ruhe entsteht Nähe zu den Figuren und ein melancholischer Ton, der den Grundgedanken Liebe als lebenslanges Gespräch unterstreicht.
Wie es gefällt.
Ich finde, Schnee in Amsterdam ist ein Buch aus dem Leben. Man kann hier viel lernen. Es gibt starke Botschaften und auch feine Weisheiten, die zwischen den Zeilen auf ihre Entdeckung warten. Ich finde, ein Buch für Neugierige, für Paare, an einem ruhigen Winterabend, genau das Richtige.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer hr-info-Partnerbuchhandlung.
Schnee in Amsterdam von Bernard McLaverty ist im CH Beck Verlag erschienen und kostet 22,70 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Veränderungen standen heute im Fokus dieser Kultursendung. Aber es gibt noch Sachen, die lassen sich nicht verändern. Und dazu gehört der perfekte Espresso. Den gibt es natürlich nur in Italien, wo Kaffeekochen keine ganz normale Tätigkeit ist, sondern eine Art Wissenschaft. Über Jahrzehnte zum absoluten Perfektionismus entwickelt von den sogenannten Baristi. Tassilo Forchheim hat in Rom einen Elite-Barista getroffen, der erstaunlich offen darüber gesprochen hat, was das Geheimnis eines guten Espresso ist und welche Bedingungen er erfüllen muss.
Ohne Menschen wie Antonio Buccina ist Italien nicht vorstellbar. Der Mann ist seit 37 Jahren Barista und damit Experte für alles, was mit Kaffee zu tun hat. Seit 25 Jahren arbeitet er bei Tazzadoro, einer der besten Kaffeebars in Rom, gleich neben dem berühmten Pantheon. Hier wird noch selbst geröstet. Am wichtigsten ist die Qualität des grünen Kaffees, des Rohstoffs. Dann kommt es auf die Mischung und die Röstung an. Alles fundamental für einen guten Kaffee. Wer will, kann hier auch ganz seltene Sorten kaufen. Der teuerste Kaffee kostet über 200 Euro pro Kilo. Die Standardsorte, die hier auch ausgeschenkt wird, ist deutlich günstiger und hat den schönen Namen Königin des Kaffees. In der Mischung finden sich nur ganz wenige der rundlich kleinen Robusta-Bohnen, die für mehr Schaum auf dem Espresso sorgen, aber geschmacklich eher problematisch sind. Antonio schwört auf die länglichere Arabica-Bohne mit dem S-förmig gebogenen Spalt in der Mitte.
Considerarsi 100% Arabica. Arabica-Kaffee,
der eine feinere Crema hat mit einer gleichmäßigeren Struktur, die auch länger hält, mindestens 40 Sekunden, sagen wir. Ohne Blasen, ohne Flecken. Die Konsistenz muss einheitlich sein. Nur wenn er gleichmäßig bedeckt ist, wie von einer Mönchskutte, ist es der perfekte Kaffee. Damit das auch funktioniert, muss alles stimmen. In der Nacht werden die riesigen Kaffeemaschinen gereinigt. Am frühen Morgen beginnt der automatische Aufwärmvorgang, bis dann schließlich die Baristi kommen, um so lange Test-Espressi zu kochen, bis alles passt. Dabei spielt das Wetter die entscheidende Rolle, sagt Antonio. Die Kaffeebohnen sind umhüllt von einer natürlichen Wachsschicht, deren Eigenschaften von der Witterung beeinflusst werden. Wenn die Sonne scheint, braucht der Kaffee einen anderen Mahlgrad, als wenn es regnet. Dann müssen wir die Mühlen nachjustieren und zu einer feineren Körnung wechseln.
tecnicamente si dice stringere la macinatura, nel senso farlo più stretto.
Und das geht so lange, bis die wichtigsten Parameter stimmen.
Bisogna fare 25
Milliliter müssen in 25 Sekunden in die Tasse laufen. Dabei benötigt der Voraufguss zwischen 5 und 7 Sekunden. Die Wassertemperatur muss Pi mal Daumen 92 Grad betragen. Je nach Wetter wird der Mahlgrad auch mehrmals am Tag geändert. Das ist unverzichtbar für einen guten Kaffee. Richtig schlimm für einen Barista ist typisches Aprilwetter. Wichtig ist, dass es keine Wetterschwankungen gibt. Wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, hast du optimale Arbeitsbedingungen. Und auch wenn es den ganzen Tag regnet, regnet es eben den ganzen Tag und du musst nicht andauernd an der Mühle drehen.
Così non sei costretto a variare la macinatura svariate volte al giorno.
Im Zweifel muss jedoch reagiert werden, denn jede Nachlässigkeit wird bestraft. Wer sich auskennt, kann problemlos guten von schlechtem Espresso unterscheiden. Vor allem, wenn der Schaum fehlt, kann man die Farbe sehen. Wenn er zu blass oder zu schwarz erscheint, ist es bestimmt kein guter Kaffee. Oder wenn man einen Knopf sieht, wie wir das nennen, dunkel mit einem hellen Fleck, dann ist es sicher auch kein guter Kaffee. Technisch gesehen war dann die Extraktionsdauer entweder zu lang oder zu kurz. Sagt er und kocht ganz nebenbei einen wirklich perfekten Espresso, der wie ein Mäuseschwänzchen in die vorgewärmte Tasse schlüpft.
Il caffè prima di zuccherarlo andrebbe visto e odorato perché dall'odore si riesce a capire.
Bevor man den Kaffee zuckert, muss man ihn ansehen und an ihm riechen. Schon am Geruch erkennt man, ob es ein guter Kaffee ist oder nicht. Unserer schmeckt ein wenig nach Holz, nach Schokolade. Er ist im Mund harmonisch. Wir können sagen, dass er rund ist, also ausgewogen und voll. Im Nachgang weder zu stark noch zu schwach, mit einem anhaltenden Aroma. Er ist angenehm. Man hat danach einen guten Geschmack im Mund. Und das Schönste an der Sache, einen Espresso wie diesen kann man sogar noch am späten Abend trinken und trotzdem gut schlafen. 25 Milliliter Wasser, die nur 25 Sekunden Kontakt mit Kaffeepulver hatten, sorgen definitiv für weniger Aufregung als ein Becher Filterkaffee.
Das Geheimnis eines guten Espresso hat Tassilo Forchheimer in Rom einem Elite-Barista entlockt. Und mit diesen Erkenntnissen beenden wir die Sendung Kultur in HR Info. Die Kultur zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.